Thema heute ist Leben im Überfluss oder Jesus schenkt mir Leben im Überfluss. Vielleicht auch die Frage, schenkt mir Jesus Leben im Überfluss? Ich möchte mit einer Bibelstelle starten und zwar aus 1. Korinther 1 ab Vers 4 bis 8 lesen. Da sagt Paulus, er schreibt Paulus, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus geschenkt ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christi ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus, unseren Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Was für ein interessanter Gedanke, was da Paulus aufgreift. Und ich denke mir, wahrscheinlich haben das die Korinther so gelesen und dachten so, was, wie, der meint uns? Meint er etwa uns? Korinther, das waren, wie wir, wer die Briefe aus 1. und 2. Korinther schon mal gelesen hat, die Korinther waren eine beispielhafte Gemeinde. Nämlich in allem Möglichen, aber nur nicht in einem guten Vorbild. Weil sie, bei denen lief echt so vieles schief. Die hatten sich über alles Mögliche gestritten. Über Theologisches, über Charismatisches da waren. Die hatten es mit dem Abendmahl nicht so richtig begriffen. Da waren also alle Dinge irgendwie verkehrt, wo wir sagen würden, Gott, falls du dich mal einer Gemeinde abwenden würdest, dann würden wahrscheinlich die Korinther dazugehören. Und Paulus schreibt über sie ganz kühn, ich kann nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Wisst ihr, was ihm klar geworden ist, als er die Korinther gesehen hat? Gottes Gnade ist echt über. Dort, wo wir manchmal echt Fehler sehen, wo wir denken, Junge, Junge, da liegt echt nur was im Argen. Der kriegt doch sein Leben nicht auf die Reihe. Die haben doch noch nicht begriffen, was die wollen sein wie Jesus. Und dabei sind die manchmal so schwierig oder empfindlich oder gekränkt oder was auch immer. Und er sagt, ey, ich kann nicht aufhören, weil mir bewusst worden ist, mir, Paulus, ist bewusst worden, an euch ist Gottes Gnade reichlich ausgegeben. Durch ihn seid ihr reich beschenkt in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Er meint eigentlich so viel, hey, ihr habt eigentlich echt das Wort zugänglich. Eigentlich habt ihr schon so viele Verkündigungen, Predigten, Gottesdienste erlebt. Es ist euch alles reichlich geschenkt. Und dann kommt aber die Botschaft von Jesus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Und ich denke mir dann, Paulus, meinst du vielleicht einfach mehr, ist es mehr Wunschdenken? Also, weil er dann echt an anderen Kapitel ganz schön zurechtweist und auch kritisiert, beziehungsweise den Finger in die Wunde legt, wo Dinge nicht gut laufen. Und doch spiegelt es so etwas rüber von Gottes verschenkendem Charakter. Wir denken manchmal, wenn ich mein Leben in Ordnung gebracht habe, dann komme ich zu Jesus und dann nimmt er mich an. Eigentlich ist genau das der Punkt, an dem wir immer scheitern werden. Aber wenn wir merken, ich kann mit meinem Scheitern zu Gott kommen und er nimmt mich immer an und er wird mich dann befähigen, Dinge zu lassen, die besser sind zu lassen und Dinge vielleicht zu machen, die es besser wäre zu machen. Und dann heißt es hier ab Vers 7, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Und dann denke ich, höre ich das so und kriege die Kritik mit, die immer wieder so durchklingt. Also, als ich mich so für Jesus entschieden habe, vor 32 Jahren, Hammer, vor 32 Jahren, da war so diese Naherwartung, dass Gott, dass Jesus wiederkommt, die war viel präsenter. Und wir hatten noch manche Bücher über die Endzeiten, wie alles sein wird, und dass es wahrscheinlich der Papst oder der Gorbatschow oder sonst wer der Antichrist ist und wie das alles sein wird. Das musste alles wieder revidiert werden und so weiter. Wahrscheinlich spielen die Amerikaner keine Rolle endzeitlich. Das schmeckt denen zwar nicht, ist aber so. Aber wir hatten eine Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Dann frage ich mich, wo sind wir heute? Wie ist es mit uns in der heutigen Zeit? Ist es überhaupt noch ein Thema, das wir predigen? Oder reiten wir auf einer Welle, wo so eine Art, wir wollen eine gute Laune-Atmosphäre schaffen, aber so die Ewigkeit, dass Jesus wiederkommt, dass es mal eine himmlische Perspektive gibt. Paulus erinnert dran und sagt, ihr wartet sehnsüchtig darauf. Und mich hat es angespornt zu sagen, Jesus, ich möchte vielleicht neu in dieser Erwartung sein. Ja, als reich Gesegneter, sehnsüchtig darauf zu warten, zu sagen, das ist gut, aber das Beste kommt ja erst noch. Er wird euch die Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus kommt, ohne Schuld sein. Leben im Überfluss, Leben aus einer Fülle heraus. Und das Spannende ist wirklich, auf der Internetseite zum Dokumentarfilm We Feed the World, kann man nachgoogeln, steht, dass die Weltlandwirtschaft könnte ohne Probleme 12 Milliarden Menschen ernähren. Momentan haben wir irgendwas 7,5 oder 8 oder so. Wir könnten also quasi fast doppelt so viele Menschen ernähren mit den Ressourcen und den Möglichkeiten, wie man heute Landwirtschaft betreiben kann, es wäre möglich, dass keiner Hunger leiden müsste. Aktuell ist es aber so, dass alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Ein UN-Sonderberichterstatter für Menschenrecht auf Nahrung, der heißt Short Siegler, der sagt eigentlich Folgendes: Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird eigentlich ermordet. In Wien, ich staune immer wieder, warum Wien als Beispiel herangezogen wird, aber auch hier, ein Viertel des Restmülls in Wien besteht aus unverbrauchten Lebensmitteln. Ich glaube, das ist in wahrscheinlich jeder anderen Stadt so. Wenn ich denke, wie viel Restmüll ich rausstelle, und dann merke ich, oh, nach 4 Wochen in der Tonne ist nicht viel drin, und wie oft ich den Biomüll rausstelle, dann wundere ich mich, wie, also ein Viertel des Restmülls in Wien besteht aus unverbrauchten Lebensmitteln. Der Großteil davon wäre eigentlich noch für den Verzehr geeignet. Und gleichzeitig wächst die Zahl der hungerleidenden Menschen auf ca. 805 Millionen Menschen. Und fast 3 Millionen Kinder sterben jährlich an Unterernährung. Und wisst ihr, in Deutschland leben die meisten Menschen materiell gesehen im Überfluss. Und dennoch haben wir kein Leben im Überfluss. Leben im Überfluss ist nur da möglich, wo ich in Verbindung stehe. Und zwar in Verbindung stehe mit der Quelle des Lebens. Nur bei Gott gibt es Leben im Überfluss. Und das Spannende, was ich echt schon beobachtet habe, ist, auf der ganzen Welt bekennen Menschen, dass Gott ihnen Leben im Überfluss geschenkt hat, ganz gleich in welchem Land sie leben, wie ihre wirtschaftliche, körperliche oder politische Verhältnisse sind. Wenn ich dran denke, wie ich damals Missionseinsatz 1990 Rumänien zwischen 20. Dezember bis 6. Januar habe ich gedacht, okay, ich verzichte auf Weihnachten und Neujahr bei uns daheim im Kreise der Großfamilie. Ich mache so einen Hilfsgütereinsatz. Wir haben einen ganzen Brauerei-LKW voll Hilfsgüter und Lebensmittel darunter gekarrt. Und ich komme darunter und ich stelle fest, dass die Menschen in Rumänien damals, die eigentlich nichts hatten, das Wenige, das sie hatten, vor allem unter den Christen ist mir das aufgefallen, das Wenige, das sie hatten, wie selbstverständlich mit ihren Geschwistern, also uns, so haben sie uns Christen gesehen, die wir von Deutschland haben, mit uns geteilt haben. Und in der einen Nacht, es war irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr, wir sind damals an die moldawische Grenze hochgefahren, ungefähr so 50 Kilometer weg im Norden Rumäniens. Und irgendwann in der Nacht ist uns im Nirgendwo, sind uns die beiden Autos zur gleichen Zeit, ist uns der Diesel sulzig geworden, weil es minus 25 oder 30 Grad war. Und der Treibstoff hat nicht die Qualität gehabt und die Weichmacher, wie wir es ja haben, noch flüssig machen. Und wir standen auf einmal und es ging nichts weiter. Und wie selbstverständlich sind die rumänischen Leute aus ihren Häusern gekommen. Dann kriegen wir mit, ah, da ist einer Pastor, Baptistengemeinde und so. Ja, wir sind Christen. Und dann haben die erstmal geguckt, was sie mit ihrem, ob sie das irgendwie zum Laufen bringen. Dann kannten sie jemanden, der irgendwann einen Schnaps hat. Die haben sie nur versucht reinzukippen. Ich hätte den besser getrunken. Wahrscheinlich wäre wenigstens mir warm geworden. Auf jeden Fall war uns irgendwann klar und denen auch, hier geht's nicht weiter, wir kommen nicht vom Fleck. Und dann war so, die teilten auf, also kommt ihr mit uns, ihr geht mit denen, ohne dass wir die Sprache kannten. Und es wurde, ich kam mit nochmal einem so, mit dem Baptistenpastor in sein Haus. Das Haus war ungefähr so groß wie, Und da waren zwei Betten drin. Im einen Bett lag er mit seiner Frau, im anderen Bett war das ungefähr 12-jährige Mädchen. Er kam mit uns rein, hat wahrscheinlich gleich gesagt, zur Nacht um 11:30, Besuch ist da. Die Frau ist zack, gleich aus dem Bett rausgesprungen. Ich sah nur, wie sie in die Küche witschte. Und die Tochter wurde ins andere Bett umgebettet. Und wir sollten, zwischen den zwei Betten war ein Esstisch, und wir sollten uns da mal hinsetzen. Und dann saßen wir da, das Kind guckte ganz verstört, was machen die wilden Männer aus Deutschland da. Und während wir so saßen und er hat uns so beruhigt, alles okay, fing er an, so auf seiner Seite vom Bett das Bett zu erweitern mit Stühlen und so und Matratzen und Polster. Und ungefähr nach 5 Minuten kam seine Frau mit warm gehaltenem Essen. Also Slow Cooking ist ja momentan gerade voll in. Aber dieses Essen war echt, glaube ich, schon mehrere Tage auf dem Herd. So richtig Lust hatte ich da nicht drauf, aber ich habe gemerkt, mit welcher Hingabe sie das wenige Letzte, was sie hatten, uns aufgetischt haben. Und wir lagen dann da irgendwann nach dem Essen und ich musste ihm irgendwann verständlich machen, ich habe keinen Hunger mehr, ich mag's nicht essen. Wie verwöhnt wir da manchmal sind. Und dann Essen wieder weg und er mit seiner Frau, der 12-jährigen Tochter, lag in dem einen Bett, so ungefähr 1,20 breit und ich mit einem Medizinstudent im anderen Bett. Und hab gemerkt, dieser Mann ist echt reich. Dieser Mann lebt in einem Überfluss, nach dem ich mich sehne in meinem konsumorientierten Lebensstil, wo wir eigentlich von allem mehr als genug haben. Wir waren jetzt gerade letzten Monat in Ägypten und hatten dort in einem Hotel einen slowakischen Fernsehjournalist und Kameramann kennengelernt, getroffen. Und wir haben ihn gefragt, hey, wie geht's euch so? Die Tschechen haben ja noch ihre eigene Währung, die Slowaken haben schon einen Euro und so. Und dann sagt er, wir haben Riesenprobleme und die Menschen in unserem Land sind alles andere als glücklich. Weil wir gucken nach Österreich rüber, sagt von unserer Hauptstadt nach Wien sind es ja gerade mal 100 Kilometer, bis zur Grenze 50 Kilometer. Wir sehen, wie wirtschaftlich gut es den Österreichern geht. Wir versuchen, irgendwo daran zu kommen. Und wir treten wir auf der Stelle. Und die Menschen haben, und das sagte er so, die haben immer mehr eigentlich diesen Frust im Auge, dass seitdem der europäische Markt und der Euro und so weiter, versuchen sie irgendwie was hinterherzurennen, einem Lebensmodell, was sie nicht glücklich machen. Das war kein Christ. Es war hochinteressant, wie wir uns so unterhalten haben. Und ganz zu schweigen davon, dass er gemeint hat, ich mache hier Fernsehberichterstattung, aber ich kann es dir sagen, alles, was wir bringen, ist Fake News. Das war aber nur ein anderes Thema. Wer sind wir, dass wir wissen, was da tatsächlich vor sich geht, nur weil wir zur rechten Zeit mit der Kamera dastehen. Aber auf der ganzen Welt, egal unter welchen politischen, wirtschaftlichen und körperlichen Verhältnissen, gibt's Menschen, die berichten, dass sie reich sind. Ich denke auch an den Samuel Koch, der damals bei Wetten, dass seine gesunde Vitalität verloren hat durch eine blöde Wette und eine missglückte Wette und jetzt im Rollstuhl ist und der in sämtlichen Interviews und in allen Bereichen eigentlich den Menschen berichten kann von dem, wie gut es ihm geht und wie wertvoll sein Leben durch den christlichen Glauben geworden ist, wie er ein Leben im Überfluss hat. Und das sicher nicht, weil das ZDF ihm wahrscheinlich nach wie vor mit viel Geld sponsort, dass er beste Rehabilitationsmöglichkeiten hat. Das Problem liegt eigentlich nicht an dem, wie viel oder wie wenig wir haben, sondern mit welchen Perspektiven schauen wir auf das, was wir haben. In Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus so verheißungsvoll: Ich bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und er hatte eigentlich nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch materiell mit allem noch so großen auszustatten. Gut, manche amerikanische Fernsehprediger versuchen das schon zu vermitteln, dass du, wenn du so an Gott glaubst und dann gibt's einen Truck und dann gibt's ein Haus und dann gibt's einen Job und dann gibt's alles und so. Das mag sein, dass das alles gar nicht in deinem Leben eintrifft. Nicht jeder braucht einen Truck. Mir wird's ein SUV. Wenn wir merken, das geht gar nicht darum, dass wir materiell gestillt sind und doch leben wir in einem Land, wo wir materiell so viel haben, aber das macht uns nicht glücklicher, sondern manchmal einsamer. Da haben wir gerade diese Woche gehört, dass der Erbe vom Tengelmann vermisst wird, irgendwann in Bergen, wahrscheinlich irgendein Skiunfall. Vor 3 Wochen ist von Danielas Schulfreundin der Mann auch bei einer geführten Skitour mit 10 Leuten, alles bestens. Nachmittags um 2:30 geht eine Lawine runter und von den circa 10 Leuten wird er verschüttet mit 46, mein Jahrgang, in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, als wir frisch verheiratet waren, hinterlässt 2 oder 3 Kinder einmal aus dem Leben gerissen, weg, nichts mehr da. Und was für eine Dramatik dort drin ist. Er hatte eigentlich alles. Und dann denkst du so, und das Jagen nach einem Kick auf einem, hättest du das doch nicht gemacht? Gut, so ein Skitour ist schon was Tolles. Ich würde es auch trotzdem gern machen. Aber ich werde mir wahrscheinlich nochmal auch neue Gedanken machen, ist das überhaupt sicher und sind wir da in einem gefährdeten Gebiet? Aber wie schnell ist das, was wir eigentlich als Fülle haben, weg und füllt das uns eigentlich aus? Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben in ganzer Fülle zu schenken, geht es nicht um materielle Dinge, sondern was ganz viel Tieferes. Und derselbe Johannes erklärt nämlich am Anfang seines Evangeliums, dass wir das nur finden in Jesus, denn in ihm, in Jesus, war das Leben. So heißt es in Johannes 1, Vers 4. In Jesus war das Leben. In den letzten Wochen ging es thematisch viel um unsere Identität in Christus. Und warum ist es so wichtig? Weil wenn ich in Christus bin und mir meine Identität in ihm bewusst bin, in Christus auch das Leben im Überfluss finden werde. In Gottes Augen bin ich nämlich ein Heiliger und der in Heiligkeit leben will und kann. Und das ist Leben im Überfluss. Dann bin ich ein Mensch, der die vielfältigen Geschenke Gottes in Form von Verheißungen und Zusagen kennt und in Anspruch nimmt, und das Leben ist dann im Überfluss. An einer Stelle heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und eigentlich ist es so, wir bitten gar nicht, weil wir gar nicht wissen, um was wir bitten sollen und weil wir uns nicht auskennen. Aber wenn ich weiß, welche Stellung ich in Christus habe, wenn mir klar ist, welchen Blick Gott auf mich geschenkt hat und welche großartigen Verheißungen, Geschenke, Versprechen Gott uns gegeben hat, dann ist es umso wichtiger, dass wir auch dass wir dieses ergreifen, uns damit beschäftigen, um von diesen Zusagen profitieren zu können. Wenn ich weiß und verstehe, dass ich mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden bin und aus der himmlischen Realität auf dieser Erde leben, also mit der himmlischen Realität und Perspektive auf dieser Erde leben darf, ist das Leben ein Leben im Überfluss. Und dann weiß ich, dass ich Anteil an Christus habe und von Gott leidenschaftlich geliebt bin. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir leidenschaftlich von Gott geliebt werden, so wie wir sind, mit all unseren Macken. Und ich habe einige davon. Wenn ich lerne und verstehe, wer ich in Christus bin und wie Gott mich sieht, ja, das ist echt Leben im Überfluss. Und ich bin dankbar für diese Lektion, die ich auch damals in Rumänien gelernt habe, als wir dort in dieser Nacht irgendwann im Dezember mit Menschen zu tun hatten, die aus einem Leben im Überfluss mit uns waren. Diese Welt hat keinen Reichtum, hat keinen Überfluss, der auch nur ansatzweise mit dem zu vergleichen ist, was Jesus schenkt. Und manchmal sehen wir dieses Leben im Überfluss nicht, weil wir zu nahe dran sind. Udo Jürgens, dem wurde nachgesagt, der ja einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker war, der eine große Fangemeinde glücklich gemacht hat, wo ich mal in 20 Jahren singe werde, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Der hatte sein Leben lang Angst vorm Tod. Es war kein Leben, das von Überfluss geprägt war, sondern eigentlich, er hatte alles und ganz viele Frauengeschichten, da wären manche Männer neidisch. Aber es war kein Leben im Überfluss, sondern immer aus der Furcht heraus, irgendwann ist es nämlich rum und dann ist es gelaufen. Wenn wir an den einzigen Playboy oder den letzten deutschen Playboy denken, ich habe seinen Namen vergessen, Gunter Sachs, glaubt, das liegt an Demenz, und zwar der aufgrund von diagnostizierten Demenz sein Leben beendet hat, weil er gedacht hat, dann ist das Leben eigentlich gelaufen. Wobei, lieber zu vergessen, ein Bier zu bezahlen, das ich getrunken habe, wie eins zu verschütten, das ich mir bestellt habe, würde der Demente mit dem Parkinson-Mensch wahrscheinlich vergleichen. Was für ein Ding, das war eine schillernde Figur in Deutschland. Und dann beendet er sein Leben, weil er nicht aus der Fülle und aus einem Überfluss gelebt hat. Wie traurig ist es eigentlich? Manchmal haben wir, sehen wir den Überfluss nicht, weil wir wie zu nah dran stehen und wie so jemand, der einfach soll auf die Zeit weitsichtig wird, musste mal auf Distanz gehen, um euch zu sehen, was habe ich eigentlich? Hey, ich habe Luft zum Atmen, ich stehe in Beziehung, ich habe das Privileg, in einem Land zu leben, wo ich nicht dafür in Gefahr laufe, ins Gefängnis zu kommen oder umgebracht zu werden, weil ich einen Gottesdienst besuche, eine Bibel besitze, unsere Supermarktregale sind voll mit allem, was wir nicht brauchen und was wir brauchen. Manchmal hilft es, in die Distanz gehen und zu sehen, boah, ich lebe echt in Beziehung. Ich kann mich noch mit meinem Nachbar streiten, ich muss es aber nicht, ich könnte mich auch mit ihm versöhnen. Was für ein grandioser Gedanke. Wir werden nicht gleich mit Schrotflinten aufeinander schießen, wie in Amerika, wenn da jemand versehentlich in deiner Garage ist. So, zack. Das sind Dinge, hey, was für ein Privileg, in dem wir leben. So müssen wir auch das Leben manchmal mit etwas Abstand sehen. Und dann können wir überlegen, was ist wirklich Leben? Was ist Leben im Überfluss in dieser Welt? Wenn es nicht diese Dinge sind, die uns reich machen, was wir an Sachen besitzen, sondern dass wir im Alltag werden uns manchmal Dinge wichtig und bekommen eine Bedeutung, die sie eigentlich gar nicht verdienen sollten. Und uns werden Dinge heilig, die sie eigentlich uns gar nicht heilig sein sollten. Da ist das Heiligsblechle, das Auto, andere Dinge. Das haben wir. Mein Sohn hat sich heute ein Fahrrad gekauft. Und ich dachte mir, wieso brauchst du ein zweites Fahrrad? Wie soll ich an meine drei Fahrräder rankommen? So. Merkt ihr, was wir für Problematiken haben? Und dann denkst du so, was für ein Wahnsinn, was wird einem manchmal wichtig? Und wie könnten wir wahrscheinlich mit weniger, viel mehr Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Uns werden manchmal Dinge wichtig, die eigentlich es gar nicht verdienen, wichtig zu sein. Ja, und es wird uns vielleicht manchmal helfen, richtig zu sehen, was habe ich eigentlich davon, dass ich zu Jesus gehöre? Und was hätte ich davon, wenn ich Jesus nicht kennen würde? Manchmal wirken auf mich Christen als Menschen, die denken, so das Leben war schon geil ohne Jesus. Entschuldigung für das Wort. Aber jetzt habe ich wenigstens so die Sicherheit für den Himmel. Macht zwar nicht so Spaß, aber ist so. Ist es nicht eher so, dass ich merke, früher war das alles ein Haschen nach Wind und jetzt fängt eigentlich das Leben erst so richtig an? Und ich möchte uns so einfach fragen oder auch hineinfragen, gibt es etwas, das dir die Sicht auf Jesus nimmt, so dass du Leben im Überfluss nicht an Jesus festmachst? Gibt es Dinge, die dir scheinbar denn doch irgendwo noch mal wichtiger sind, als in versöhnter Beziehung mit Gott zu leben durch Jesus? Und die andere Frage ist vielleicht, ist es angebracht bei der Tatsache, dass Jesus dir Leben im Überfluss schenkt, das Erleben im Überfluss ist, was habe ich da geschrieben? Okay. Ist es, früher war es immer so, da konnte ich meine eigene Schrift nicht lesen, was ich handschriftlich, aber jetzt weiß ich nicht, was ich hier getippt habe. So, genau, so, das ist manchmal echt das Fiese. Ist es echt angebracht, manchmal Dinge als wichtiger anzusehen als Jesus? Oder wäre es nicht besser zu sagen, ich möchte ganz neu lernen, Jesus, mich auf das zu fokussieren, was mir wirklich wert im Leben ist. Und bei dem Ganzen, dass du, Jesus, als Zentrum meines Lebens agierst, mir Lebensatem schenkst, mir Perspektive schenkst, mir Ewigkeit schenkst, bei all dem auch die Dinge in unserem Leben schon mal dankbar und wertschätzend annehmen, die wir haben, und nicht uns mit dem ständig auseinanderzusetzen, was wir nicht haben. Lass uns nicht wie das slowakische Volk etwas hinterherhaschen, von dem sie denken, das haben die Österreicher und wir haben es nicht, sondern dass wir aus seiner Gnade mit dieser Perspektive leben. Wir sind reich Beschenkte durch Jesus. Amen. Und so lass uns doch jetzt einen Moment der Reaktionszeit ermöglichen. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, ein Leben im Überfluss und dass Gott all unseren Mangel ausfüllt, dann möchte ich dir echt zurufen und dich einladen, sagen, wenn du bisher Mangel in deinem Leben empfindest oder dich ständig mit deinem Nachbar vergleichst, der mehr hat oder was auch immer, bei dem es besser läuft, Nachbars Gras scheint immer grüner zu sein, dann möchte ich euch zurufen, hey, wenn du dein Leben ganz Gott anvertraust, wenn du Versöhnung erlebst, wenn du erlebst, wie dir jemanden all deine Altlasten, deine Schuld und deinen Krampf, vielleicht all die Misserfolge und all den Schrott, den wir manchmal wie mit uns mitschleifen, wenn das der Mann vom Kreuz, Jesus, der Sohn Gottes, wenn wir es an ihn abgeben, dann dürfen wir erleben, wie er uns Raum zum Atmen gibt, neu aufzublühen, eine Perspektive zu haben. Und an einer Stelle heißt es doch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Und wenn du vielleicht Christ bist, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, aber ständigen gefühlten Mangel hat, dann kann es vielleicht sein, dass für dich es wirklich so anfühlt wie, Christsein hilft mir zwar so die Garantie für die Ewigkeit, aber mir ist noch nie wirklich bewusst gewesen, dass dadurch mein Leben reicher wird. Lade dich ein, stell dich Gott in deinen Bedürfnissen. Komm, Geist Gottes, wirke du jetzt hier heute Abend unter uns. Und schenk du uns eine Perspektive, eine gesunde Perspektive, woraufs Leben wirklich ankommt. Ja, wir sind dankbar für den Reichtum in unserem Land. Und ich bin echt ein Beschenkter, dass wir bis nachts 22 Uhr volle Regale in manchen Supermärkten haben. Aber ich möchte lernen, wie in Paulus zu sagen, dass ich, ob ich viel habe oder wenig habe, ist es eigentlich völlig egal, weil Hauptsache ich habe meinen Frieden und meine Perspektive in und mit Jesus, dann geht es mir wirklich gut. Ich habe gelernt, mit allem zu leben. Und dass wir diese Dankbarkeit von Menschen, die manchmal unter politischen Systemen leiden, manchmal unter körperlichen Einschränkungen leiden und manchmal unter materiellen Einschränkungen leiden, dass wir uns da ein Beispiel nehmen und sagen, hey, wie wenig haben die, wie dankbar sind die. Nicht, was für eine begrenzte Natur ist es, sondern was für eine reich beschenkte Natur ist es, dieser Mensch. Geist Gottes, wirke du. Halleluja. Und ich bete echt, dass eine Begegnung heute Abend stattfindet mit dir. Und dass wir gemäß dem Lied, das wir auch immer wieder kennen und auch den Bibeltext eigentlich sagen und singen können, der Herr füllt all unseren Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja.